Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Da beißt der Wels keinen Faden ab. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 217. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck in Freistadt Eifel, leicht gebräunt wie ein Fisch, der aus dem Wasser kommt.
Nee, ja, nicht. Jetzt ist der Wels schon wieder tot, oder wie?
Hör mal, das nimmt kein Ende mit dem Wels. Nee. Jetzt war ein zweiter Wels, war ja auch dabei.
War also nicht der gleiche.
Du warst ja weg gewesen.
Ja.
Du warst ja im Ausland.
Im Ausland.
Ich habe hier die Presse verfolgt und jede Presse hier in Deutschland hat sich diesem Weltsthema angenommen, inklusive der Bild-Zeitung, die Tagesschau.
Natürlich.
Der Tagesspiegel, der Spiegel, also wirklich Presse von bis. Und ich habe mal so ein paar kleine Highlights habe ich nämlich mal mitgebracht. Weil zum einen kam dann ja irgendwann der Fakt raus, ich zitiere jetzt mal hier die Social-Media-Kachel von der Tagesschau, dass der Wels in einem See, nämlich von Anglern erlegt worden ist.
Ja.
Weil der war ja, am 20. Juni war dreimal auf den Fisch geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Aber kein Projektil habe die Haut des Tieres durchschlagen. Erlegt wurde er schließlich von Anglern.
Mit der Angelrute totgehauen, oder wie?
Wie auch immer man so einen großen Fisch in der Größe, das hat man ja schon, keine Ahnung, wie man das macht, aber es muss wohl gehen. Warte mal, mein Mikro haut hier so ein bisschen ab, muss ich auch ein bisschen höher machen. So, jetzt kommt aber mein Lieblingsding, die Bild-Zeitung. Große Schlagzeile mit einem Foto, Titelfoto, wie so eine, kennst du so ein bisschen so diese 70er-Jahre-Fotos, wenn sich Familien im Urlaub beim Essen fotografiert haben.
Ja.
Mit so einer rot-weißen Tischdecke drunter. Genauso. Genau. Und Tante Erika sitzt da, große Schlagzeile. Ich esse den Wels, der 5 Baden attackierte. So. Vom Schreckensfisch zur Sommerdelikatesse. Der Riesenwels, auch Waller. Der im Brombachsee mindestens 5 Badegäste attackierte und für Schlagzeilen sorgte, landete er jetzt auf dem Teller. Im Gasthof zum Goldenen Lamm in Wettelsheim, Bayern, wird das 2,5 Meter lange Tier, guck mal, jetzt ist schon 2,5 Meter lang.
Ja, der wird immer größer. Letter,
ja. Ja, der wird immer größer. Mhm. Der wächst auch im Tode, wächst. Der wächst noch nach. Das ist wie so, bei Toten wachsen die Fingernägel auch noch. Ich glaube,
das stimmt.
Bei so einem Wels, der wird auch, wenn der erstmal liegt, du. Das 2,5 Meter lange Tier als kulinarische Spezialität serviert. Preis 22,50. Dazu gibt es Kräuterkartoffeln, frisches Sommergemüse und Bärlauchsoße.
Natürlich.
Dann in dem Artikel das Foto der beiden Polizisten, die hinter dem Wels sich wirklich von der Bild-Zeitung haben ablichten lassen. Mhm. Und der geschossen hat, grinst auch so ein bisschen grenzdebil zu fröhlich in die Kamera. Also so, wie das alles dargestellt wurde und Notwehr und, ne? Das war die einzige Chance. Dafür, also wie wir spekuliert haben, fand ich das dann alles doch schon alles ein bisschen zu geil. Also ich bin gerade richtig schade, dass wir keinen Bild-Podcast haben, weil
ja.
Wie der da in die Kamera grinst von diesem Tier, ist schon gut. Bildunterschrift von dem Foto ist übrigens: Waller verletzt Badegäste, Fisch musste erlegt werden.
Aber jetzt erzähl mir mal, was die deutsche Polizei für Waffen hat, wenn die nicht mal so ein Waller erlegen können. Ich meine, was ist denn, wenn da mal so ein dickhäutiger osteuropäischer Verbrecher kommt?
Ja,
da müssen die auch einen Angler rufen, damit der den Verbrecher verjagt.
Wahrscheinlich ist der dann nur so ein bisschen angeschlagen, der Verbrecher, und dann kommt ein Angler und haut den ins Gefängnis.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Also, oder, also, jetzt so ein Hai oder so, hat ja so eine, ist jetzt in meiner Vorstellung, nicht, dass ich einen Hai schon mal angefasst hätte, aber hat ja so eine, sagen wir mal, so eine festere Haut.
Ja, würde ich auch vermuten. Also, ich habe auch noch nicht viele gestreichelt, aber sagen wir mal, ich habe die Haut auf dem, so auf dem Fischmarkt, habe ich sogar schon mal gefühlt.
Ich hatte mal einen Haifischzahn aus den Riffer. So ein, als, so, als, als Umhängekette. Ja, aber da war ich 6 halt, ne? Ich glaube wieder. Ja, ich habe keine Ahnung, die Frage habe ich mir auch gestellt mit den Knarren. Was, was da für Gummikugeln drin sind.
Da lacht doch die ganze Welt jetzt schon wieder drüber.
So, ich lese mal weiter hier. So, warte, wo war ich hier stehen? Genau, nächste ist nämlich so ein Foto vom Essen. Auch wieder in dieser Optik auf diesem, auf dieser komischen Tischdecke. Mhm. Und also mit so ein bisschen, also, ne, so Wels in so ein bisschen Panierung drumherum, Buttergemüse. Die Zitrone, wo so ein Petersilie-Stängelchen oben drin steckt.
Klar.
So eine Zitronenscheibe, weißt du, das oben drin steckt. Unterschrift von dem Foto mit dem Essen. Mit Gemüse serviert landete das angriffslustige Wels auf dem Teller der Restaurantgäste. Und dann wirklich so, einfach so ein Essen, von, also ein Foto von so einem Essen. So einer reißerischen. Dann geht's weiter. Nächste Absatzüberschrift ist: Wels macht 120 Restaurantbesucher satt. Ich habe den Wels filetiert, alles sauber zugeschnitten. Er war leicht zu verarbeiten, da er keine Gräten hat. Insgesamt 100 Portionen zaubert der Gastwirt aus dem Riesenfisch und die Gäste waren begeistert. Als er auf der Speisekarte stand, war fast jede zweite Bestellung ein Wels. Die Resonanz war durch die Bank positiv, sagt Nereter, der Gastwirt, stolz.
Also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das so geil war.
Nee, ich glaube auch nicht.
Das also essbare Wälse sind so 20, 25, 30 Zentimeter lang.
Ja, und der hat 120 Portionen herausgemacht. Und wenn das die Standardportion war, die abfotografiert wurde, dann waren das zwei so
wie Steaks so, quasi.
Zwei so längliche Steaks.
Ja.
Es sind Gäste aus München angereist, nur um den Wels zu essen, sagte er daraufhin. Und ein Detail wirft Fragen auf. Beim Filetieren wurde auch keine Kugel gefunden. Vermutlich ist er nur angeschossen worden. sagt der Gastwirt jetzt. Ne? So, und dann kommt endlich die Sigrid Kleber-Rangel, ihres Zeichen 64 und Sozialpädagogin zu Wort. Ich gehe mal davon aus, das ist Erika von dem Bild von eben. Von ganz oben.
Ja, ja, ja.
Glaube ich. Sie heißt Sigrid. Sigrid Kleber-Rangel. Kann man hier so sagen, weil das steht ja nochmal in der Bildzeitung. Und was in der Bildzeitung steht, stimmt
ja. Stimmt ja auch.
Sigrid Kleber-Rangel hat sich eine der letzten Portionen im Restaurant ergattert. Zitat, ich war positiv überrascht. Er war sehr lecker und sehr zart. Liegt wohl daran, dass es kein Zuchtwels ist, sondern aus der freien Natur. Ende meines Lieblingsartikels der letzten Woche.
Ich vermute ehrlich gesagt, dass der Gastwirt ganz schnell in die Metro gefahren ist.
Meinst du?
Und hat säckeweise TK irgendeinen Fisch gekauft. Und er hat dann eben mal schnell 120 Portionen Waller an den Mann gebracht.
Ich bin fast, also ich würde das auch fast sagen, weil ich kann dir mal das Foto von Erika zeigen mit ihrem Teller da. Da sieht man nämlich, kennst du diese ich glaube, das ist Pangasius-Filet aus dem Metro, aus diesen Tüten, die so vorfrittiert sind, die man einfach in den Backofen schmeißt oder so.
Ja.
Genau so sehen diese beiden Filets aus, die da auf dem Teller liegen. Mhm. Also wahrscheinlich ist das genau so ein Ding.
Also entweder ist die Geschichte komplett erlogen und die haben einfach fürs Foto so ein paar, keine Ahnung, TK-Fischstücke da auf den Teller gelegt. Mhm. Oder der große Betrüger ist der Gastwirt selber.
Oder der Wels.
Oder der Wels. Aber den kann man ja nicht mehr belangen.
Ich habe dir das Foto parallel geschickt, das kannst du dir mal begutachten.
Ja, danke, das will ich mir gleich mal genauestens ansehen.
Ja, so viel dazu. Hier war Wels auf jeden Fall. Achso, jetzt hast du es bekommen, ne?
Ja. Ich habe es gerade bekommen aufs Handy. Ja, ich weiß nicht. Also.
Aber diese Petersilie in der Zitrone, die ist schon, ist dann.
Das ist das Geilste an dem Essen. Alles andere sieht wirklich. Also. Ich weiß nicht.
Aber jetzt nimm mal bitte diese beiden Portionen. Ich würde mal sagen, das sind Bruttogewicht mit der Panierung drumherum sind das 150 Gramm, 160, 170 vielleicht sogar, ne?
Mit Panierung sind das 200, 220 oder
so. Aber jetzt rechne das doch mal bitte mal 120. Da muss der Fisch das aber 5 Meter lang gewesen sein, oder?
Ja. Aber ich sag ja, der wird immer länger.
Ja, ja, vielleicht hat er den einfach noch länger liegen lassen.
Vielleicht war das ein Weibchen und hatte besonders große Brüste oder so.
Ja, oder man darf den Kopf halt nicht abschneiden, weil sonst hört er auf zu wachsen. Aber sonst kannst du immer hinten. Jeden Tag kannst du
wie beim Basilikum auf der Fensterbank.
Kannst du hinten einfach wieder abschneiden und kannst du für den Tag wieder nochmal so 20 Filets kannst du raushauen.
Ja. Ja, ja, wahrscheinlich ist das so einer.
Ich weiß es nicht. Früher hat man ja irgendwie gesagt, sowas sind so knallharte Sommerloch-Themen. Jetzt fangen in NRW die Ferien erst nächste Woche an. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt auch andere Themen eigentlich, die man ein bisschen priorisierter
behandeln immer mal könnte. Wieder, ne?
Ja. Hm? Aber ich find das geil, dass also wirklich durch die Presse weg einfach so ein Thema ist. Weil natürlich diskutiert wird. Werden die Wälse verrückt? Ne? Werden die Was ist da los? Warum greifen die Menschen an? Und.
Aber, ja. Hast du immer sonst keine Sorgen in Deutschland. Apropos, morgen kannst du es in einer Zeitung lesen. Das heißt, also ich war vor Aufzeichnung dieses Podcasts, war ich Sushi essen.
Und das kann man morgen in der Zeitung lesen?
Nicht direkt. So, ich wollte nur erzählen, dass unser Essen im Sushi-Restaurant heute am frühen Abend echt Wumms hatte, weil während wir, also während der dritten Runde Maki-Röllchen, wurde nämlich eine Weltkriegsbombe in 500 Meter Entfernung nicht entschärft, sondern kontrolliert zur Explosion gebracht.
In welcher Entfernung?
500 Meter. Also das Restaurant war quasi, der Eingang war nicht abgesperrt, aber wir waren exakt auf diesem Radius.
Ich wollte gerade sagen, 500 Meter ist doch in aller Regel der Evakuierungsradius.
Genau, 500 Meter um die Bombe rum war evakuiert, aber das Restaurant war geöffnet.
Aber das heißt, aber das ist ja interessant, das heißt, selbst wenn die, also das ist ja genau der Evakuierungsradius, aber wenn die sagen, wir sprengen kontrolliert, dann ist das auch nur 500 Meter.
Anscheinend.
Jetzt erzähl mal.
Also wir wussten das, deswegen kam das wenig überraschend. Als wir im Restaurant ankamen, das Restaurant ist an einem Kreisel und eine Seite des Kreisels war abgesperrt, weil da quasi diese 500 Meter Radiuslinie entlang lief. Und so wussten wir, dass es um die Bombe ging, das hatten wir vorher im Radio schon gehört. Und wir wussten auch, dass die um, ich glaube, 18:30 gesprengt werden sollte. Ich glaube, 18:42 haben das geschafft. Und es hat Bums gemacht. Krass. Aber nicht so, wie ich mir die Explosion einer Bombe vorstelle. Ich weiß auch nicht, wie die das kontrolliert sprengen. Ob die da irgendwie so ein Betonhaus drüber ziehen.
Bestimmt Sand.
Oder Sand drüber. Ja, das kann sein.
Ich glaube, ich meine mal in so einer Kampfmittelbeseitigungsräumdienst-Doku mal gesehen zu haben, dass die dann LKW-Sand drüber.
Das kann ich mir vorstellen. So richtig schweren Sand, der das dämpft quasi. Ne?
Genau, Sand und dann irgendwie bestimmt so eine, weiß ich nicht, so eine Teflon-Matte, damit der Sand nicht bis nach Frankfurt fliegt. Und in den Augen und überall.
Ja, genau, ins Essen. Nee, es hat ordentlich Bums gemacht, aber sagen wir mal, das Haus hat gewackelt, aber die Fenster haben nicht geklappert oder so. Also war, ich muss sagen, kontrolliert ist kontrolliert.
Ja gut, aber jetzt zieht ihr trotzdem mal rein. Ne? Man kann davon ausgehen, dass sie jetzt nicht einfach nur da rumlag, sondern dass er irgendwas Dämmendes obendrauf
gelegen hat. Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte das richtig geknallt.
Ja, also das und dann dazu sind 500 Meter schon auch echt weit, ne? also ja, ja, wenn du 500 Meter entfernt irgendwas gucken musst, da brauchst du aber schon eine Brille.
Ja.
Also auch ich.
Für so eine Fliegerbombe war das Ding auch ziemlich klein, glaube ich. 250 Kilo, haben sie gesagt.
Das, aber wie, warte mal, wie viel ist das? Die werden doch immer in Zentnern.
Ja.
Wenn, also, nee, fünf, nee, fünf, doch fünf Zentner.
Fünf Zentner, ne?
Ja.
Eine Fünf-Zentner-Bombe. Für den Zweiten Weltkrieg war das vielleicht viel, keine Ahnung. Aber heutzutage schmeißt die viel schweres Zeug ab. Nur nicht über Euskirchen.
Ich glaube aber 5 Zentner ist doch schon immer, das ist doch ja immer die große, ja.
Ja?
Okay. Oder 10 Zentner, ja, ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Trotzdem ist das, finde ich, beunruhigend, dass, ich glaube, das wird ja jetzt immer mehr,
ja,
dass die auch mal nicht entschärft werden können, weil das so zugesickt ist vorne, der,
ja, und der Zünder,
der,
und so,
der da drin ist.
Ja, das wird komplizierter, ich meine, das war jetzt, ich glaube, in einem Gewerbegebiet in der Nähe des, was ist das, Urft oder so, also relativ leeres Gelände, aber wenn das jetzt zwischen zwei, keine Ahnung, mitten in einer Wohngegend am Spielplatz gefunden wird oder so, dann gehen schon ein paar Fenster kaputt, würde ich sagen.
Vielleicht war da aber auch ein See in der Nähe, wo ein Wels sein Unding, sein Unding getrieben hat. Und die haben sich überlegt, der Wels muss weg.
Und da die Polizei ihrer eigenen Bewaffnung nicht mehr traut, haben sie eine Bombe in den See geschmissen.
Boah, echt unangenehm.
Ja, irgendwie komisch. Aber es war... Es hat Bums gemacht und dann war es vorbei.
Diese 500 Meter sind aber ja auch immer so, ich weiß nicht, wie das ist, so im ländlicheren Bereich, aber in Köln, wenn man sich manchmal diese, also in Köln, das ist ja irgendwie alle zwei Wochen mindestens, ja, wird da eine Fliegerbombe gefunden. Und wenn man dann auf die Stadt Köln-Seite geht, kann man sich ja da relativ sofort die Karte, die Evakuierungskarte angucken. Und das machen die im Prinzip wirklich ja so, Fundort, und dann gibt es wahrscheinlich so einen standardisierten Zirkel, so stelle ich mir das vor.
Ja,
und dann
genau, zack, so werden die. Ja.
Aber die machen ja schon auch so Zacken. Also da, wo so schnelle Straßen, dann im Prinzip immer plus diese Straßen und Zacken. Und wenn du da dann drin liegst, kann das ja schon sein, dass du 520 Meter weit entfernt bist, aber weil der Block noch mitgenommen wird. Mhm. Erinnerst du dich, vor ein paar Wochen gab es doch in Köln diese Monster-Evakuierung, wo auch der ganze Sender RTL auch geräumt werden musste und so. Da war das ja, das war auf der anderen Rheinseite, aber ja auch über den Rhein hinweg die Evakuierung. Und da lag der Dom, aber sowas von innerhalb dieser 500-Meter-Zone. Und den haben die aber so nach innen weggezackt. So.
Wohnt ja keiner, außer der liebe Gott.
Ja, aber das ist nämlich anscheinend auch möglich, dass man da kann man dann auch mal so nach unten so den Daumen gerade sein lassen quasi. Ne? Also, da darf man dann nach innen reinzacken.
Ja.
So, aber jetzt erzähl mal, du warst ja weg. Du warst ja weg gewesen auf kulinarischer Entdeckungsreise.
Ja, wie das so ist. Also manche nennen es Urlaub. Für mich ist das in erster Linie Fremdfressen.
Irgendwo im Ostblock.
Im Ostblock. Und zwar in Slowenien. Wird gerne verwechselt mit der Slowakei.
Mhm.
Hat aber wenig damit zu tun.
Helf uns kurz geografisch auf die Sprünge. Das ist, grenzt das südlich an Österreich?
Am Mittelmeer? Genau. Also wenn du mit dem Auto fahren würdest, würdest du durch Österreich durchfahren, und zwar so quasi Mittelösterreich, durch Klagenfurt. Und kommst dann direkt hinter Klagenfurt über die Grenze nach Slowenien. Das grenzt, also wenige Kilometer weiter westlich, bist du in Norditalien.
Dann müsstest du ja eigentlich rein theoretisch auch nach Venedig rüber schwimmen können fast, ne?
Ja. Genau. Also die italienische Stadt Triest, die liegt quasi geografisch gesehen in Slowenien. Das ist nur so ein Streifen von 10 Kilometern von der Adria bis in die Berge, die da noch zu Italien gehören.
Gut, dass die da nicht so einen Putin haben.
Ja, da wäre Triest ganz schnell weg.
Da wäre aber, ganz schnell, wenn die Fronten aber geklärt.
Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist ja eine dieser Kuriositäten. Das war ja auch mal so halb Slowenien. Also Triest war hauptsächlich von Slowenen bevölkert und so. Das ist eine ganz kuriose Geschichte und Identität. Nach diesem jugoslawischen Bürgerkrieg, irgendwie so circa 91, wurde Slowenien zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt unabhängig. Also wurde ein eigenes Land. Mhm. Vorher gab es zwar die slowenische Sprache und Identität und als Republik innerhalb von Jugoslawien und so, aber die waren noch nie ihr eigenes Land. Und das sind die jetzt relativ erfolgreich seit 1991. Sind aber auch nur 2,2 Millionen Leute.
Ist aber auch nicht so groß, ne?
Nee, also du innerhalb von, sagen wir mal, wenn du gemütlich fährst, bist du innerhalb von 2,5 Stunden von der österreichischen Grenze am Meer. Oder auch im Osten des Landes, so Richtung Kroatien, Zagreb rüber.
Wieso ist Mann, und mit Mann meine ich im Prinzip mich, schließe aber die Menschheit mit ein, wieso ist Mann in diesen ganzen östlichen Staaten so geografisch schlecht unterwegs? Weil ich würde fast behaupten, dass ich so Zentraleuropa, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, bis nach Skandinavien hoch, kann ich ziemlich gut aufzeichnen, glaube ich. Aber ja, alles hinter Berlin, ne?
Ja, das ist eben das ehemalige Osteuropa, ne? hinter dem eisernen Vorhang gewesen.
Ich habe mal irgendwann mal ich hatte mal auf dem iPad hatte ich mal so ein dummes Spiel, so ein Geografie-Ratespiel, wo man immer so Punkte setzen musste und wer dann näher kilometermäßig dran war, also man hatte keine Grenzen, näher kilometermäßig dran war. So, da hast du dann, genau, man musste gucken, weniger Punkte zu bekommen insgesamt, also weniger Kilometer ansammeln. Und da habe ich mir irgendwann mal mit so einem Trick, habe ich mir mal die Reihenfolge der Länder ab Polen runtergemerkt.
Ja.
Weiß ich aber nicht mehr. Aber da, als ich das mal eine Zeit lang gespielt habe, habe ich mir das mit irgendeinem Satz habe ich mir das gemerkt, dass man so von oben nach unten wenigstens runterzählen kann.
Ja, ja, da passiert noch einiges in Europa. Mhm. Das ist ja inzwischen auch alles Europa, EU und so. Ich kannte Slowenien immer nur vom Durchfahren. Ich meine, so als in den 80ern, waren noch die 80er? Ja, doch, in den 80ern ist man dann auch mal nach Jugoslawien ans Meer in Urlaub gefahren. Und das ist das, was heute Kroatien ist. Und durch Slowenien bist du nur durchgefahren. Mhm. Also die ganzen Städte, die ich jetzt besucht habe, wie Kranje, also die haben alle schöne Namen, aber keine Vokale. Deswegen muss man die immer so komisch aussprechen. Und Ljubljana und so weiter, da bist du einfach nur dran vorbeigefahren. Und diesmal habe ich es immer angesehen.
Wo du gerade Jugoslawien sagst, ne? Weißt du, woher ich eigentlich Jugoslawien nur kenne?
Nee.
Aus unserer Heimatstadt Mülheim an der Ruhr, wo es früher hieß, gehen wir zum Jugoslawen? Nee, da gibt es immer so viel Fleisch.
Ja, sicher.
Zu dem Jugoslawen, ich weiß gar nicht. Ach, doch, der war unten, war der nicht unten da?
Unten an der Aktienstraße?
Ja.
Ja.
Da war der Jugoslawe.
Da ist mein Vater schon mit seinen Arbeitskollegen essen gegangen, wenn die irgendwie ein Geschäftsessen hatten oder so. Die haben das Ding nur Schappischuppen genannt. Das war der Jugoslawe, genau.
Der Jugoslawe. Mhm.
Ja. Da gab es den lustigen Bosniak. Das war ein Hacksteak und Juvec-Reis und sowas natürlich. Ja. Und zum Abschluss gab es immer einen billigen Slivovitz.
Schön und nochmal unten Teller Fleisch, und eine Grillplatte.
Ja, genau.
So, aber jetzt erzähl mal noch über die
Kulinar. Ja, und Slowenien hat zum Beispiel mit diesem Balkan Krimskrams überhaupt nichts zu tun. Also du bist in einem Land, das hat vielleicht so eine etwas gespaltene Identität, weil du bist auf der einen Seite bist du in Österreich. Mhm. Österreich mit mehr Sonne und weniger Vokalen. So habe ich mir das zurechtgelegt. Und sagen wir mal so, die Küstenregion ist ein bisschen wie ja, so Mittelmeer eben mit mit Oliven, Zitronen und Wein und so weiter.
Also geht schon so in die richtige, klar, Mittelmeer ja. ist Mittelmeer, ne?
Mittelmeer ist Mittelmeer, genau. Ja. Das ist zwar der nördlichste Teil, also die Adria selber mit Venedig, Triest und, und den paar Kilometern, die Slowenien am Meer hat, ist der nördlichste Teil des Mittelmeers. Aber es ist Mittelmeer. Also haben die irgendwie alles innerhalb von kürzester Entfernung, kannst du Skifahren oder schwimmen gehen.
Aber das heißt, es gibt auch Schnitzel.
Wenig. Also die haben sich inzwischen wirklich so ein bisschen auf ihre Identität besonnen und das geht alles so ein bisschen in Richtung mehr Italien als Jugoslawien, würde ich sagen.
Oder aber Balkan. Auch nicht Österreich.
Zum Teil schon. Also du hast beim Bäcker zum Beispiel hast du viel Dinge, die ich nicht kenne, die aber vom Namen her an österreichisches Zeug erinnern, wie Buchteln und sowas. Mhm. Da gibt es schon auch so, ja, in den Bergen auch so eine Sauerkrautküche, gibt's schon. Sehr fleischlastig und so. Und am Meer ist es eben mehr Fisch und Wein und Oliven. Mhm. Ist alles irgendwie geil. Und in der Hauptstadt Ljubljana, das ist man nennt das so ein bisschen Mini-Berlin. Mhm. Da gibt's alles, da gibt's Hipster, da gibt's alles. Ziemlich cool, muss ich sagen. Kleine Hauptstadt, aber irgendwie geil.
Aber wenn man jetzt sagt, man geht ortstypisch essen oder landestypisch.
Ja.
Dann da kommt es darauf an, wo man ist. Also das ist ja so ein bisschen wie als wärst du in Hamburg oder in Würzburg oder so.
Ja, ja, so ungefähr. Was sehr typisch da ist, das wusste ich nicht, weil ich so von Jugoslawien in den 80ern kannte ich eben nur, du hast entweder deutschen Filterkaffee gekriegt oder was die Turska Kava genannt haben, also türkischen Kaffee in so kleinen Tassen, wo das Pulver mit drin ist. Du musst es dann erst warten, bis das Pulver sich gesetzt hat und dann konntest du diesen super süßen Kaffee trinken. Aber in Slowenien heute trinkst du morgens einen Cappuccino. Die haben nichts anderes. Das ist deren Kaffee.
Aber ein Instant-Cappuccino?
Nö, die haben alle, jede bepisste Pommesbude hat mal wieder eine anständige Siebträgermaschine da stehen. Du kriegst keinen schlechten Kaffee.
Irgendwann steht Deutschland ganz allein da auf dem Flur.
Wir sind ganz allein.
Auf dem Flur, auf der Flur? Also auf dem Flur.
Auf dem Kaffeeflur. Steht ein Pferd auf dem Flur. Ja,
ja. Ganz allein da.
Ja, genau. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Kaffee-Thema lässt mich nicht los. Der
Kaffeeanschluss ganz vorbei.
Ja, ja. Ich muss sagen, wirklich, überall gibt's guten Kaffee.
Und damit hat man bei dir ja schon mal die halbe Miete gewonnen. Und dann
damit hast du gewonnen, ja. Ja. Genau.
So, dann, und jetzt so, keine Ahnung, so typischen, weiß ich nicht, Meeresfrüchte, wenn du sagst Fisch.
Das Übliche, was es so am Mittelmeer gibt, du kriegst überall Oktopus und Sepias und so weiter und so fort und natürlich auch Fische, wobei die Adria ziemlich leer gefischt ist. Ich glaube nicht, dass das alles vom kleinen Fischer von nebenan kommt, irgendwie, weil das gibt es auch in Italien nicht mehr.
Ich kenne da so einen guten See in Bayern, da gibt es Wels. Ja,
Waller.
Da gibt es unfassbar viel Wels.
Nachwachsender Rohstoff.
Nachwachsender Rohstoff, da muss man nur einpanieren und fertig. Also eine Reise wert.
Ja, würde ich sagen. Also wer Jugoslawien kennt, wird, Quatsch, wer Kroatien kennt, wird da nochmal was ganz anderes kennenlernen. Also es ist irgendwie so eine Zwischenidentität zwischen Österreich und Alpen und Norditalien.
Und empfiehlst du so einen Roadtrip oder einen Strandurlaub?
Strände gibt es da nicht viel. Die haben nur, ich glaube, 42 Kilometer Küste.
Reicht mir.
Das ist aber nicht alles Strand.
Ach so.
Ganz im Gegenteil. Also da ist echt wenig Strand. Aber ich würde echt einen Roadtrip machen. Ich würde mir das alles ansehen. Du kannst da easy selber mit dem Auto fahren. Die sind nicht so bekloppt wie die Süditaliener. Mhm. Wir sind rübergefahren nach Triest, weil irgendwie kommst du da eh hin. Und Triest ist auch echt sehenswert, so als italienische Stadt. Da fällt einem mal wieder auf, es gibt keine Bäume. Also bei 36 Grad schlenderst du da durch die Stadt, gehst kaputt. Und da sind riesige Plätze, die vor 800 Jahren mal gebaut haben. Und niemand läuft über diesen Platz. Weil wenn von oben 36 Grad die Sonne knallt, läuft da keiner freiwillig drüber. Wenn da irgendwie mal ein paar Baumreihen stehen oder irgendwas, hätte es Schatten. Aber irgendwie haben die Italiener da noch nie drüber nachgedacht, habe ich den Eindruck.
Habe ich noch nie drauf geachtet. Aber ich habe das immer, ja, darauf geschoben, dass das da nicht, also dass man das dann nicht so macht. Aber
dass da nichts wächst.
oder so.
Ne, irgendwie ist, haben die es nicht so mit Bäumen. Die müssen ja gegossen werden oder irgendwas. Mhm. Wahnsinn. Also wirklich, du gehst kaputt und irgendwie ist ein Riesenplatz und du denkst, ich muss da jetzt quer drüber. Aber das machst du nicht, weil es viel zu heiß. Du gehst dann außen rum irgendwo, wo Schatten ist, zwischen den Häusern durch und so. Das ist Wahnsinn.
In den letzten Tagen haben die doch in Griechenland jetzt beschlossen, dass man tagsüber nicht mehr arbeiten darf, ne? Zwischen so eine viel zu lange Uhrzeit. Ich glaube, zwischen 11 und 17 Uhr oder so. Ja, ja. Also so, dass wirklich dein kompletter Tag Fritte ist, wenn du zwischen 11 und 17 Uhr nicht arbeiten kannst und darfst und vor allem ja wahrscheinlich auch nicht kannst, weil es so heiß ist. Aber wann willst du denn deine 8 Stunden dann zusammenkriegen? Ja,
dann musst du es wie die Spanier machen. Ich meine, die fangen auch so um 17, 18 Uhr wieder an zu arbeiten und dann bis 21. Deswegen essen die ja auch erst gegen Mitternacht zu Abend.
Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine,
ich weiß gar nicht, wann die pennen. Ich meine, vielleicht gewöhnt man sich daran, dass man irgendwie nachts 3 Stunden pennt und tagsüber 4 oder so. Aber ich könnte das nicht.
Ach, weiß ich nicht. Ich finde dieses Konzept ja eigentlich gar nicht so schlecht, zweimal am Tag zu schlafen.
Hat man ja früher auch gemacht. Ne?
Sagt man so, ne?
Mhm, ja.
Also ganz früher meinst du, ja.
Ganz früher, ja. Auch mit fremden Leuten im Bett und so. Ne? Also ich habe mal was über mittelalterliche Schlaftraditionen gelesen. Also das wäre nicht meine Zeit gewesen, muss ich sagen.
Und hast du denn jetzt, ich hangel mich mal so ein bisschen an der Kulinarien entlang. Hast du denn jetzt was mitgebracht für die Eifel, was jetzt in der Eifel umgesetzt wird vom Mittelmeer?
Sicher so einzelne Sachen irgendwie. Ich habe einmal, obwohl das eigentlich so ein Balkan-Klischee ist, habe ich gefüllte oder eine große rote gefüllte Paprikaschote gegessen.
Gefüllt mit?
Mit Hackfleisch und Reis und Kräutern und so. Das war ziemlich geil.
Dieser Klassiker mit Hackfleisch und Reis, irgendwie, kann es schnell trocken werden.
Ja.
So, aber wenn das gut gemacht ist.
Und das war in einer ziemlich bekannten Tomatensoße, also nicht so trocken am Teller. Sondern das schwamm in einer ziemlich schmackhaften Tomatensoße mit ein bisschen Capü dabei. Mhm. Vergessene Klassiker, kann man sagen. Ich meine, das war, ich glaube, bevor man Italienisch entdeckt hat hier bei uns, gab es, ich kann mich, also als Kind, meine Oma hat sowas gemacht.
Gefüllte Paprika? Mhm. Ja, ich habe das irgendwann mal, als ich vor ein paar Jahren mein Bräter bekommen habe. Habe ich das auch mal so ein paar Mal gemacht, weil so ein gusseiserner großer Bräter mit schwerem Deckel, das ist natürlich ideal dafür.
Perfekt quasi dafür,
wie in so einem Dutch Oven, das da drin
ja, genau.
ewig schmoren zu lassen. Da kriegst du ja auch eine geile Soße drumherum. Mhm. Aber ich weiß ja, der Sohn, und dann habe ich jetzt schon wieder ewig nicht gemacht. Gute Idee.
Ja, das ist echt eine gute Idee. Gut gemacht ist das lecker.
So, ja, aber gut, aber es gibt jetzt bald in Eifel.
Wer weiß, also vielleicht brauche ich irgendwann eine Idee und der Bauer sagt, hör mal, ich habe hier so viele Paprika, ich weiß nicht, wohin damit, dann kommt diese Idee wieder. Hm. Ja, mal gucken. Bin auch über den Markt gegangen da und so, habe interessante Sachen gesehen, die man hier kaum noch sieht. Ich meine, das Klima ist auch so, das ist nicht so klassisch Italien und auch nicht klassisch Österreich, sondern irgendwo dazwischen.
Im wahrsten Sinne des Wortes auch.
Im wahrsten Sinne des Wortes. In jedem Vorgarten steht ein Feigenbaum. Mhm. Die haben, also auch wild wächst da Zeug überall. Die haben mehr Feigen als Verstand. Die werden gar nicht auf dem Markt verkauft, weil hat ja eh jeder irgendwo. Am Parkplatz steht ein Feigenbaum, hinten im Garten steht ein Feigenbaum. Ist schon, also wer es nicht ganz so super mediterran und warm mag, für den wäre das ideale Klima. So irgendwie.
Hatte ich dir von den Feigenbäumen bei mir in der Nachbarschaft hier erzählt, wo ich dachte, auf der Wiese, da stehen ja so viel, schöne viele Feigen.
Nee.
Bis ich mir die Feige irgendwann mal genau angeguckt habe und festgestellt, jetzt weiß ich endlich auch, wie eine Walnuss aussieht. Ein Walnussbaum ähnelt schon ein bisschen auch dem Feigenbaum.
Ja.
Die Frucht vor allen Dingen.
Ja, das mag sein. Also im Anfangsstadium.
Ja. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass da um eine Nuss im Jahr schon auch noch was drum ist.
Da ist noch
so eine Walnuss. Ja. Die wächst ja jetzt nicht so braun und dürr an so einem Baum. Und klappert dann runter, wenn die fertig ist. Mm-hmm.
Nee, nicht direkt. Wir haben noch kürzlich über Jimmy Blue Ochsenknecht geredet.
Mhm.
Wegen, also wen oder was gibt es wirklich, die es ging da um die Ochsenknechts, das Format die Ochsenknechts.
Ja, richtig, das war's, ja.
Müssen die jetzt pausieren oder sind die live dabei, wie Jimmy Blue gerade nach Österreich überstellt wird, wo er wegen Betrugs...
Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ich habe nur mitbekommen, dass Jimmy Blue, war das damals verhaftet wurde oder so, auf jeden Fall.
Der ist am 25. Juni ist er verhaftet worden.
Der hat irgendwie nach einer Party hat er ein Hotel geprellt, ne?
Nach der Party ist er abgehaut und schuldet 14.000 Euro.
Ich würde jetzt mal fast sagen, gute Party, aber...
Ja, und das ist dann auch nicht mehr Zechbrellerei, sondern das Betrug.
Mhm.
Und deswegen ist er jetzt auf dem Weg von, ich weiß nicht, wo der verhaftet wurde, Berlin oder so, nach Österreich, wo diese Party stattgefunden hat und auch das Verfahren läuft. Und wie das so ist in Deutschland und auch anderswo, wie ich höre, wird der dann nicht im Taxi von Berlin nach Wien gefahren, sondern der wird dann innerhalb des Vollzugssystems, mhm, wird der von A nach B gebracht. Aber von A nach B läuft kein regelmäßiger Verkehr. Das heißt, der wird von A nach F, von F nach B, von B nach C, von C nach D und dann endgültig an den Zielort gebracht. Das kann 2-3 Wochen dauern.
Ach so, das heißt, der geht das von Knast zu Knast zu Knast zu Knast, oder was?
Genau, es gibt regelmäßige Verkehre zwischen bestimmten Vollzugseinheiten.
Mhm. Ach so.
Also es gibt den immer gleichen Verkehr zwischen A und F.
Mhm.
Jeden Mittwoch. Aber zwischen F und D gibt es keine Verkehre. Aber zwischen B und D gibt es Verkehre. Also müsst ihr den von A nach F, da muss er dann ein paar Tage warten, bis es der regelmäßige Verkehr von F nach B geht.
Mhm.
Das ist jeden Samstag. Und so weiter. Also man kann sich ausmalen. Ja,
gibt es da so Busfahrpläne?
Dann, ja, es gibt Busfahrpläne. Und die gibt es eben auch international. Aber es ist dann eben noch ein bisschen komplizierter.
Und dann gibt es, also ich wollte gerade fragen, und dann gibt es tatsächlich so eine Auslieferung an der Grenze oder was? Und da steht dann der österreichische, die österreichische grüne Minna.
nicht mal an der Grenze, weil es gibt auch zwischen F in Deutschland und G in Österreich gibt es regelmäßige Verkehre.
Aber warum? Warum gibt es denn so ein, also warum werden denn ständig so Gefangene hin und her geschippert?
Ja, weil die, keine Ahnung, die werden ja oft nicht da verhaftet, wo sie das Verbrechen begangen haben. Mhm. Und aber die werden immer dort quasi eingekerkert und also in Untersuchungshaft eingekerkert, wo das Verfahren läuft. Und das ist immer da, wo die Tat stattgefunden hat.
Das ist ja, und dann, wenn man jetzt so final sein Urteil hat, mhm, richtet sich dann der Knastort am Wohnort oder am Tatort? Oder da, wo Platz ist?
Ich glaube, weder noch. Also da, wo Platz ist, da, wo das geboten wird, was dem Straftäter zusteht, zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja, wie soll ich sagen, schwere Knäste und nicht so schwere Knäste. Es gibt welche, da hast du, darfst am Tag sogar raus und so weiter und so fort. Das kann natürlich nicht jeder Knast machen. Also wirst du dahin überstellt, wo du hingehörst quasi. Und das kann ganz woanders sein.
Und der Jimmy Blue, der ist jetzt eingeknastet und wenn jetzt, ja, wenn der Uwe, Papa Uwe jetzt sagt und hier habt ihr 14.000 Euro, ich zahle die Schulden.
Die 14.000 sind schon bezahlt, weil die Freundin von Jimmy Blue hat die Kohle nachträglich bezahlt, in der Hoffnung, dass sie den dann laufen lassen. Aber nee, Straftat ist Straftat.
Oh, da sind die Österreicher, da sind die aber ganz scharf.
Da sind die ganz scharf, genau.
Ja, keine Ahnung, ob die unterbrechen müssen. Im besten Fall ist ja so eine Staffel schon abgedreht und wird ja nicht on the fly quasi schon also gedreht und ausgestrahlt.
Ja, aber vielleicht fällt die nächste Staffel ins Wasser, oder? Die sind live dabei.
Ja, das glaube ich eher nicht.
Nee, ne?
Nee, es gab vor Jahren gab es mal eine, boah, ich weiß gar nicht, unter welcher Überschrift das lief, aber da hat der Steffen Hensler im Knast hat mit Azubis im Knast gekocht und da gab es eine Serie drüber und das habe ich irgendwie mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wir haben da glaube ich, oder haben wir da sogar aktiv mitgedreht, ich weiß es nicht, ich persönlich war es auf jeden Fall nicht und das war ein super Aufwand, im Knast zu drehen. Mhm. Weil es ist halt ein Knast, ne? Ja, und da kannst du kannst, genauso wie du da nicht rauskommst, kommst du aber auch nicht rein.
Und du kannst nicht einfach kofferweise Equipment da reinschleppen.
Nee, und du kannst auch nicht morgens rein und abends wieder raus und sowas. Mhm. Also das ist super kompliziert. Und ich glaube auch nicht, dass du dann in so einem Transport, da kannst du ja auch nicht einfach dich auf den Beifahrersitz setzen.
geht ja. Können wir das mit den Handschellen nochmal machen, bitte?
Ich hab's nicht richtig drauf. Ich hab's nicht ganz drauf. Das Klicken wollte ich nochmal. Das Klicken ist ganz wichtig.
Geil. Ja. Ach, der arme Jimmy Blue, der wollte doch nur Party machen. Mhm. Ich habe übrigens nichts zur Rubrik Der Hof nah im Weißen Haus.
Das ist, im Prinzip ist das ein gutes Zeichen.
Ich weiß, wenn ich genau hingeguckt hätte, hätte ich was gefunden. Aber ich habe wirklich eine Woche lang im Ausland, habe ich mir nicht bewusst die Nachrichten reingezogen.
Das ist richtig gut, dass du das mal machst. Ja,
ich bin stolz drauf.
Ja, nee, aber wirklich, also du musst auch mal aus dem, was letzte oder vorletzte Woche zu dir meinte, du musst mal auch aus dieser Spirale raus, immer mit diesen schlechten, du musst mal Abstand gewinnen, die auch mal da jetzt so ein bisschen die Adria angucken, auf schönes Essen gucken.
Hm? Ja, habe ich ja gemacht. Habe ich gemacht.
Also genauso wie, ich habe letztens einen Radiobericht von so einem Philosophen gehört, da ging es um das Thema Glück. Und da ging es nämlich genau darum, dass ein ganz negatives Phänomen unserer heutigen Zeit ist, dass alle Leute nach Glück streben und nach hundertprozentigem Glück.
Ja, ja, ja. Hm.
Und aber Fakt ist nun mal, dass das Leben nicht nur aus Glück besteht und dass es auch überhaupt nicht erstrebenswert ist, nur Glück zu suchen und zu bekommen.
Weil du
natürlich
es nicht
ist findest. Das ein, ist, genau, ist das, natürlich ist das ein nice to have und es ist schön, wenn man dann mal Glück hat. Aber dieses ständige Streben danach und dann natürlich ständig und immer enttäuscht zu werden.
Ja.
So, warum ich das alles erzähle? Bei dir ist halt genau andersrum. Ne, du liest halt immer nur das Böse, das Böse, das Böse. Und in Anführungsstrichen steigerst dich ja da oft in so Nachrichten-Rabbit-Holes rein. Aber es, ja, gibt auch, es gibt auch noch das normale Leben drumherum. Deswegen bin ich da sehr stolz darauf, dass du da jetzt einfach mal...
Ja. Ich habe insgeheim habe ich natürlich gehofft, dass irgendwo eine Bombe fällt und man das auf jedem Kanal hört, aber nichts ist passiert. Und anscheinend ist es im Weißen Haus auch relativ ruhig geblieben.
Ich habe eine moralische Frage an dich. Ich habe gerade überlegt, ob und wie ich das erzählen kann, kann ich aber erzählen. Weil ich werde keine großartigen Details nennen, wobei ich auch gar nicht viele weiß. Ein sehr alter, bekannter, also businessbekannter Kollege rief mich letztens an und der ist so, macht oder hat damals viel in der Konzert. Mit dem war ich zum Beispiel damals mit Nina Hagen in Rossville beim UFO-Festival.
Ja, 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 die coole Geschichte.
Ja, mit dem, oder der war dabei und da haben wir uns damals kennengelernt. Und der rief mich letzte Tage an und hat gefragt, wie ich und wie wir denn dazu stehen, Folgendes zu machen: nämlich eine deutsche Metalband zu begleiten. Mhm. Und zwar zu einem Festival in Kiew.
Ja.
Und dann dachte ich erst so, man kann ja mal fragen, so offen. Und im zweiten Atemzug hatte ich sofort diesen Impuls, hoffentlich sagt dann keiner ja. Weißt du? So, und seitdem tatsächlich, also ist so, also wir sind da jetzt auch noch im Austausch, weil so natürlich macht das keiner und es wurde auch nicht offiziell gefragt, aber kannst du diesen Reiz da verstehen, das auch mal?
Ja.
Also, nee, nicht auch mal zu sehen, sondern man darf nicht vergessen, in Kiew, und das, so kam ich da jetzt gerade drauf, in Kiew läuft ja auch das normale Leben weiter. Da,
ja.
Da ist Krieg in dem Land und Kiew wird auch hart beschossen, aber da, Leute, das ist eine riesengroße Großstadt und da läuft ja schon auch ein normales Leben, da läuft ein normales Kulturleben. Mhm. Und genau dieses Festival, das ist auch die Aussage von denen, die wollen, und deswegen sind da auch europäische Bands, weil die wollen genau dieses Zeichen setzen, nämlich Russland den Stinkefinger zeigen.
Ja. Ich hätte das sofort gemacht.
Ne, so, und das war die Frage. Mhm. Und ob dann ein ziviles Ziel, was ja eigentlich in so einem Krieg nicht sein sollte, aber ein ziviles Ziel gefährdet ist, zu einem Kriegsziel zu werden, weiß man nicht. So, und jeder grundsätzliche Verstand sagt ja, fahr hier nicht hin, aber also ne, würde ich auch niemals tun, aber es ist schon.
Also, wenn man mir hier zu Hause nicht den Vogel zeigen würde, würde ich tatsächlich mal eine Woche in die Ukraine fahren, um mir das anzusehen. Ich rede jetzt nicht vom guckt ein Kriegsgebiet, also nach Kharkiv oder so würde ich nicht fahren. Aber Kiew oder Lviv oder so, Odessa, würde ich hinfahren und mir das ansehen. Und ich würde den Zustand mal erfahren möchte, wie das ist, wenn plötzlich die Sirenen losgehen und alle relativ gemächlich in den Keller laufen, weil die kennen das ja schon.
Ich würde das noch differenzieren. Genau das würde ich nämlich eben nicht machen. Dahin fahren und das, was du da beschreibst, gerade das ist fast, finde ich, so ein bisschen Kriegstourismus.
Ja, sehe ich für mich nicht so, aber man kann das so sehen, ja.
Aber deswegen finde ich diese Thematik oder diese Anfrage, die an uns herangetragen wurde auch, finde ich so ein bisschen spannend, weil das hat ja den begleitenden Grund eines Lebens, was vor Ort noch stattfindet. Ja, genau. Und was ja auch nicht einschlafen soll. Mhm. Und dann mit dem Hintergrund, vielleicht ist das auch nur ein schön Gerede, weil diese Thematik irgendwie spannend ist, dann so eine deutsche Band da mit hin zu begleiten.
Also das würde ich sofort machen.
Ja, leider kannst du nicht gut drehen.
Nee.
Ja, da sind schon Kontakte geknüpft worden, weil ich kenne auch so den einen oder anderen Kollegen, der auch so Kriegserfahrung hat. Mhm. So, die das schon machen, aber.
Naja. Ich meine, im Großen und Ganzen ist alles Tourismus. Ob die Medien dahin fahren, ob du als Privatmensch dahin fährst, selbst wenn du als Ukrainer dahin oder als Ukrainerin ins Land fährst, um Familie zu besuchen, alles ist Tourismus.
Ja, aber was ist das für ein perfider Impuls? Jeder Ukrainer rennt aus dem Land raus. Nein, eben natürlich nicht jeder. Aber, weißt du,
jeder, ich sag ja, ich muss nicht wissen, wie es im Kriegsgebiet ist, aber ich würde mich gerne in Odessa in einen Café setzen und mich umsehen. Mhm. Mit den Leuten reden.
Ja, also ich hab in den letzten Tagen halt auch einige Gespräche mit einigen Leuten darüber geführt und es kommen immer wieder, deswegen, es macht keiner von uns und das ist, ich will mich auch gar nicht wirklich mit dieser ganzen Thematik, wer das wie, wann versichert und ne, das ist, also ja, ist alles möglich, weil ich meine, es gibt nun mal Journalismus in so
einem Gebiet. Ohne Ende.
Mhm. Nur das muss man alles ganz haarklein vorbereiten. Es geht nicht so einfach über die Berufsunfallversicherung. Mhm. Also, Gruppenunfall, Auslandsversicherung. Nee, da ist sowas bestimmt nicht mit ab. Ne? Also so, da will ich mich auch überhaupt gar nicht mit beschäftigen. Mhm. Aber ich fand so diese grundsätzliche Moralfrage, obwohl die Antwort im Prinzip klar ist, fand ich dann schon interessant, dass da schon auch so Lücken drin sind, weil der Mensch ist, glaube ich, nur mal einfach ein neugieriges Tierchen.
Ja, natürlich, ich finde das legitim. Das. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die da leben, kein schlechtes Bild von dir haben, wenn du dahin fährst und die Gegend besuchst. Ganz im Gegenteil.
Ja, kommt drauf an, jetzt wo, glaube ich. Wo und wie. Aber ich denke mal, in diesem Umfeld, was man dann da besuchen würde, speziell in dem Fall, wäre das, glaube ich, hast recht, wäre das wahrscheinlich sogar
Naja. Ganz gut. Je mehr die Welt darüber weiß, desto besser.
Ja.
Interessant.
Ja, ich werde berichten. Das ist, ich sage jetzt auch nicht, welches, weil es gibt, ich habe nämlich dann, weil ich wusste nämlich ursprünglich auch nicht, um welches Festival es sich handelt. Es ist, und ich dachte, Festival, wo eine deutsche Band spielt, findet man, wenn man googelt.
Ja, ja.
Mein Gott, sind da viele Festivals und Konzertreihen und Konzerte in Kiew. Das ist, also
aus man Prinzip, denkt, natürlich.
Man kennt, weißt du, das meine ich ja, man kennt diese Stadt, das ganze Land und die Stadt nur aus Bildern und Handyaufnahmen, wie gerade Drohnenangriffe geflogen werden.
Ich meine, das ist eine Stadt groß wie Berlin oder so, ne? 3-4 Millionen.
Ja, da eben, die Leute, die gehen ja auch einkaufen, die Menschen.
Ja, da ist ordentlich was los, natürlich.
Ja, mein Gott, ich wollte gar nicht hier.
gute Sache. Also, erzähl mehr davon, wenn es was Neues gibt.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Ja, also ich bin mit dem Kollegen auch so verblieben, obwohl wir alle persönlich natürlich selbstverständlich nicht dran teilnehmen, aber dass wir da sämtliche Unterstützung geben, wenn es irgendwas zu machen gilt. Weil irgendwie haben alle so diesen Reiz dahinter. Ja, so genug gesagt darüber.
Mhm. Also wenn ihr einen braucht, der fließend Ukrainisch spricht, dann ruf mich an.
Nee, nicht.
Pass auf, so ein Ding, ne? Slowenien, ich habe es ja so ein bisschen mit Sprachen. Das heißt, ich verstehe Italienisch, vor allem schriftlich, verstehe ich Italienisch, Spanisch, Katalan, Französisch, Portugiesisch ziemlich gut. Auch Niederländisch und solche Sachen irgendwie. Aber sobald es in Slawische geht, ich lerne sowas durch Ableiten, weißt du? 50% des Englischen ist romanisch. Mhm. und ich habe ja auch das große Latrinum. Nicht, dass ich mich per se an vieles erinnere, aber irgendwie ist was hängen geblieben und so kannst du vieles ableiten. Sobald du in einem slawischen Land bist, sprich von Polen über Russland bis nach Albanien, glaube ich.
Ist da nichts mehr? Nichts.
Null. Null. Ja und nee. Hm? Das ist das Einzige, was klingt wie eine Sprache, die ich verstehe.
Wobei die Griechen das ja perfiderweise dann auch noch rumgedreht haben. Nee, ist ja ja.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Und dabei schütteln die den Kopf.
Ganz verwirrend zu machen.
Aber selbst Griechisch, jetzt schreiben die Griechisch, das ist natürlich ganz scheiße zu lesen, aber selbst da versteht man einen Hauch. Aber Slawisch, du hast wirklich keine Chance. Das ist wie Hebräisch. Oder Südsudanisch. Also, ich weiß nicht, wie die auf den Scheiß kommen. Und dann lassen die noch die Vokale weg. Mhm. Da sind praktisch keine mehr.
Also das Schwierigste an einer Sprache, selbst wenn man die, also finde ich, wenn man die so in Schrift, wenn man, also wenn man ungefähr eine Schrift nicht lesen kann, aber zumindest weiß, was da steht,
ja,
oder was gemeint sein könnte, hast du ja spätestens, finde ich, dann verloren, wenn du sehr wenig Kenntnisse von der Sprache hast, weil du das nicht verstehen kannst, weil du nicht weißt, wo ein Wort anfängt und wo ein Wort endet.
Ja.
So, das ist ja alles eins. Das ist ja ein langes Ding. Wenn du das jetzt in einzelnen Worten siehst, kannst du ja sagen, was du eben meintest, kannst ja ableiten, okay. Wenn du jedes dritte Wort da drin irgendwie verstehst und ableiten kannst, funktioniert das eben. In der Sprache geht das ja oft gar nicht, weil das ist ja ein runtergerattertes Ding. Und das finde ich da in diesen ganzen östlichen Sprachen, ist das alles so.
Ja, genau. Es wirkt alles noch schneller, als es wirklich ist. Und manchmal lege ich mir so wenige Worte zurecht und versuche die dann relativ gut auszusprechen. Dann hast du aber das Problem, dass die sofort in ihrer Sprache antworten und du verstehst nichts mehr. Mhm. Also ein Bier bitte, kann ich ohne Probleme auf Slowenisch sagen. Und dann ist mir passiert, hat der irgendwas gefragt und dann hat er es nochmal auf Englisch wiederholt. Ein großes oder ein kleines?
Aber ist das jetzt so, dass die im Umkehrschluss über die deutsche Sprache auch sagen, das ist die Sprache mit den ganzen Vokalen?
Vielleicht, also nicht nur Deutsch, sondern jede westeuropäische Sprache.
Deutsch, das ist doch diese weiche Sprache mit den ganzen Vokalen.
Die haben sogar Doppelvokale.
Wo die Zunge immer so weit vorne ist.
Genau.
Ja, das kann natürlich sein, dass sie das genauer nämlich. Mhm. Sag mal, ich habe hier was auf dem Zettel stehen, was ich in dem Zusammenhang nämlich noch nie gehört habe, und das hat damit auch gar nichts zu tun, weil du hast gesagt, ich soll dich auch nach den abgebrochenen Tellerchen fragen. So. Und da habe ich dir zurückgeschrieben, ach, klasse, habe ich noch nie von gehört. Das hat aber überhaupt gar nichts mit Slowenien zu tun, habe ich dann festgestellt. Da gibt es nämlich keine abgebrochenen Tellerchen.
Nee.
Ich dachte, das wäre irgendwie so eine slowenische Spezialität. Ist aber, habe ich jetzt festgestellt, ist wohl nicht. Aber ich frage dich jetzt nach, was ist denn mit den abgebrochenen Tellerchen?
Wir haben ja immer mal wieder über das versuchsweise neue Konzept in meinem Restaurant geredet, nämlich das so eine Art Tapas-Konzept einzuführen.
Richtig.
Das habe ich 6 Wochen durchgehalten und dann habe ich wirklich Urlaub gebraucht. Mhm. Und deswegen muss ich die Niederlage eingestehen und sagen, da hat der Wirt die Rechnung ohne den Gast gemacht.
Okay.
Weil das funktioniert nur, wenn der Gast wie in einem Tapas-Restaurant 3 Stück bestellt, so zum Teilen, und dann eine Viertelstunde, 20 Minuten später wieder 3 bestellt, so zum Teilen und so weiter, einen schönen Abend macht und
über 3-4 Stunden
und dann irgendwann satt ist. Das funktioniert aber nicht, wenn du Gäste hast, die alle gleichzeitig essen wollen. Mhm. Das ist, also ich, entweder bin ich zu alt oder es ist nicht mit einem Mann zu schaffen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht bist du auch zu wenig.
Vielleicht, ich bin einfach zu wenig. Das heißt, ich bräuchte tatsächlich eine 3-Mann-Küche, um das selbst in meinem kleinen Restaurant zu machen, weil du brauchst Leute, die die schnellen Tapas rauskloppen, du brauchst die, die die großen Teller machen und so weiter und so fort. Also das ist, es ist nicht zu schaffen. Mhm. Nicht so, wie die Gäste sich das vorstellen.
Aber es ist spannend, weil die ursprüngliche Idee hinter dem Ding war ja, um das als eventuell als Ein-Mann-Betrieb komplett zu fahren, ohne Service auch.
Und gut, dass ich das jetzt getestet habe. Es ist nicht machbar. Mhm. Der Bottleneck ist nicht in der Vorbereitung oder irgendwas, sondern der Bottleneck ist der Gast. Du hast, weil alle gleichzeitig alles haben wollen, hast du an einem Vierertisch plötzlich nicht mehr 4 Gerichte hängen, sondern im ungünstigsten Fall 12 oder 15 oder 16. Mhm. Und ein kleines Schnitzel ist genauso viel Arbeit wie ein großes. Also hast du plötzlich die 4-fache Arbeit pro Tisch. Mhm. Und das stimmt, hält keiner im Kopf aus.
Aber das ist jetzt nicht so, dass du das nicht vorher wusstest, dass das eben, also das kleine Schnitzel genauso viel Arbeit ist wie ein großes. Hast du damit gerechnet, dass, also was ist schiefgelaufen in der Erwartungshaltung von den Bestellungen?
Ich habe damit gerechnet, dass die Leute ihre Bestellungen ein bisschen verteilen. Also dass sie wirklich 3, 4, 5 Sachen bestellen, so zum Teilen. Mhm. Aber ich glaube, der Deutsche kann das nicht gut. Außer draußen steht dran, wir sind jetzt in Spanien, dieses ein Tapas-Restaurant. Mhm. Dann kann der Deutsche das vielleicht. Aber ansonsten, die wollen alle gleichzeitig alles am Tisch haben.
Also mein Lieblingsspanier in Köln, auf der Gladbacher Straße, die haben auch quasi 2 Läden. Das eine ist das à la carte Restaurant. Ja. Und die, seine Frau, die hat den Tapasladen nebenan. Und das ist ein ganz kleiner Laden und da gibt es nur Tapas.
Ja, sieh an.
Es gibt, ich glaube, du kannst die Tapas auch in dem eigentlichen Restaurant bestellen. Die kommen dann aber hinten durch so eine Luke aus dem, aus dem kleinen Laden von drüben.
Ja.
Und da stehen jetzt, lass mich, das sind echt Mini-Laden. Ich weiß, also das ist, im Sommer kannst du da nicht hingehen, weil es gibt keinen draußen, sondern nur drin und es ist einfach bullenheiß da drin. Mhm. Und die stehen zu zweit oder zu dritt sogar. Ich glaube, die stehen zu zweit hinter der Theke und einer ist hinten in der Küche. Sie haben noch so eine Mini-Küche hinten.
Mhm. Ja, also kannst super viel vorbereiten und so, aber ich habe auch versucht, das so ein bisschen zu entzerren, indem ich einfach, was fertig wurde, habe ich geschickt. Dann wird aber auch der Service sauer, weil die müssen natürlich mindestens doppelt so oft laufen pro Tisch.
Mhm. Klar.
Also irgendwie ist das entweder personalintensiv oder du kannst das nur ganz klein machen und naja, und brauchst trotzdem 3 Leute wie in dem Kölner Tapasladen. Das ist ein Experiment, das nicht geglückt ist.
Und wie jetzt, als letzte Frage dazu, wie war denn die Erfahrung mit, ist denn mehr bestellt worden oder ist schon darauf geachtet worden, exakt so viel auszugeben wie für ein Hauptgericht? Oder war das so kalkuliert, dass das am Ende gleich kostet? Also wie war denn da die Erfahrung?
Das war natürlich schon entsprechend kalkuliert und wir haben mehr oder weniger, ist natürlich auch immer so ein bisschen saisonabhängig, aber mehr oder weniger die gleichen Umsätze gehabt wie vorher. Mhm. Der Aufwand ist natürlich ein bisschen höher pro Gericht. Hier und da hast du gemerkt, dass Männer gerne mal auf das Gemüse verzichtet haben.
Das ist ja der Vorteil an Tapas.
Ja, genau.
Oder du gehst zu dem Jugoslawen.
Genau. Da kriegst du einen Salat vom Salatbuffet, aber da musst du ja nicht hingehen.
Ne, eben. Hm. Okay, das heißt aber jetzt unterm Strich Rolle rückwärts und
ja. Exakt nochmal von vorne anfangen wie zuletzt. Wann war das? April. Am 1. Mai habe ich ja umgestellt. Mhm. Ja, wir machen alles wieder genau wie vorher. Hat funktioniert, wird auch weiterhin funktionieren. Und ich denke mal ein bisschen weiter nach.
Gab es denn Leute, die auch nach dem alten Konzept gefragt haben?
Nicht wirklich. Also viele waren echt begeistert von den Tapas. Mhm.
Das ist natürlich schade.
Ja.
Dass man dann sich jetzt wirklich, wie du sagst, die Niederlage eingestehen muss, dass
ja.
der Personaldichte, nämlich eins.
Ja. Ich überlege, ob ich nicht, sagen wir mal, so ein paar Ideen wieder mit rübernehme. Also wir haben auch so eine lockere Zusammenarbeit mit dem Kino, dass wir bis 45 Minuten nach Abspann noch irgendwas zu essen, Kleinigkeiten haben, dass man eventuell die Vorspeisen so gestalten kann, dass die auch als Tapas verzehrbar sind. Also ich denke über sowas nach.
Hm. Hm. Ja gut, aber besser so, als da irgendwie dran zugrunde zu gehen. Und dann hat es ja auch alles nicht geholfen.
Nee, es bringt auch nichts. Also ich meine, du kriegst eh keine Mitarbeiter. Aber selbst wenn es die gäbe, jemanden dafür einzustellen, das wäre betriebswirtschaftlich Unsinn. Da musst du schon wirklich fünfmal so groß sein und das im großen Stil machen. Oder eben ganz klein. Aber ich wiederhole mich, das machen die auch nicht mit einem Mitarbeiter. Also da musst du schon irgendwie, braucht Gastronomie immer entsprechend viele Mitarbeiter.
Ja, und da sehe ich jetzt auch keine KI.
Nee.
Obwohl, heute ist übrigens eine fast KI-lose Folge.
Ja.
Da sehe ich jetzt auch keine KI, die da jetzt Abhilfe schaffen könnte.
Nee, KI kann vieles, aber das nicht. Also ich sehe ja nach wie vor so ein bisschen schwarz für die Gastro, weil es einfach keine Leute mehr gibt. Ich weiß nicht, woran wir uns alle noch gewöhnen werden müssen. Aber der Roboter, der heute durch den Sushi-Laden gefahren ist, der ist auch keine Lösung. Ich meine, es ist witzig. Ach,
das war der Sushi-Laden?
Ja, das war der. Das war der.
Oder weil der Kellner gesagt hat, ich schicke heute den Roboter wieder hin, weil da vorne wird eine Bombe entschärft. Da habe ich mal sowas von gar keinen Bock drauf.
Ja, genau. Deswegen kam der so auf.
Ja, gut. So, jetzt haben wir heute nicht über KI gesprochen. Wir haben nicht über Donald Trump gesprochen. Und wir haben keine Standardrubriken gemacht.
Nee, wir haben mal wieder nichts erledigt.
Das ist quasi eine Folge von einer anderen an Welt, aber von einer anderen Welt. Das ist eine Weltsfolge. Mhm. Heute war einfach eine Welts- und Weltfolge aus Slowenien.
Eine Allerweltsfolge.
Macht ja nichts, dann haben wir doch mehr auf dem. Ich muss mal gerade gucken, ob hier irgendwas mit dem Verfallsdatum auf heute steht, aber ich glaube nicht. Nee. Also ich habe hier nichts, was man.
Nee, ich
was verfallen nicht. Würde.
Nö.
Ja. In diesem Sinne kann man jetzt ab diesem Wochenende wahrscheinlich wieder ganz normal im Freistaat Eifel reservieren.
Ja.
Wenn noch freie Tische da sind.
Ja.
Es gibt die normale Karte mit ganz großen Tapas.
Ja.
Und bitte nur eine große Tapas pro Person.
Genau. Reicht. Dazu aber dann noch abschließend ein kurzes unnützes Wissen aus aktuellem Anlass.
Ach so, also doch.
Der Zug hält wieder in Nettersheim. Aber nicht abends. Und oft nicht am Wochenende. Und nur bis Oktober. Dann wieder nicht.
Ich habe tatsächlich, ich meine bei WDR 5 letztens ein Reisebericht über den, wie nennt man den Zug nochmal? Also die Strecke?
Die Eifelstrecke.
Ja, nee, heißt das nicht Eifelstrecke? Eifel, so also ähnlich.
Köln-Trier, Eifelstrecke.
Vulkan? Also die Strecke hat einen Namen und da war nämlich auch Nettersheim war auch genannt und da hat eine WDR-Reporterin der Moderatorin erklärt, dass sie diese Strecke abgefahren ist und hat so einige sehenswerte Punkte an der Strecke erzählt. Aber immer mit dem Nebensatz, dass man sich beeindruckt, weil bald fährt der nicht mehr.
Ja. Das ist schade, könnte also, so schön sein. Wir stehen zum Beispiel in einem neuen Reiseführer, die 100 schönsten Orte an der A und Umgebung und so.
Nettersheim oder du?
Ich quasi. Ich bin einer der schönsten Orte. das ist Ansichtssache. kann nur keiner besuchen, wenn er mit dem Zug kommt. Schade eigentlich.
Ist das so ein Reiseführer, die dich anrufen und dir einen Platz im Reiseführer anbieten für 999 Euro?
Habe ich ehrlich gesagt gedacht, als er mir eine Mail geschrieben hat. Und habe erstmal abgelehnt. Ich weiß, was sie von mir wollen. Nee, ehrlich, genau. Es ist umsonst. Es ist von einem seriösen Verlag.
99 Euro und schon bekommen wir einen Eintrag bei uns.
Nee, war tatsächlich von einem seriösen Verlag.
Gut, aber es gibt ja noch Fuß, Rad und Auto.
Die gibt es natürlich nach wie vor.
In diesem Sinne. Genau. Am Wochenende noch schnell einen Tisch im Freistaat Eifel bestellen, wo es jetzt wieder ganz normalen Wels, ganz normalen Fisch, Forelle, Forelle gibt es, echte Forelle, die bleibt auch auf dem Teller genauso groß, wie die ursprünglich auf dem Teller mal war, da wächst nichts mehr.
Handerschossen ist die.
Handerschossen liegt die da auf dem Teller und bleibt exakt so groß, wie sie ist. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ganz viele weitere Themen, die heute nicht behandelt wurden, in der nächsten Woche hier an dieser Stelle. Ich verabschiede mich, winke in die Kamera und überlasse die letzten Worte dem Rick. Bis nächste Woche. Tschüss.
Auch ich verabschiede mich, wie immer, mit meinen mir zustehenden letzten Worten. Madet Jod und schwenkt der Hut. Dip, 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 dip